Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Die aktuellste Vorpass-Folge ist da für euch, in your ears. Big G und ich sind sehr sportlich gewesen jetzt die letzten Tage. Big G, aber erst recht, du wolltest halt quasi Berge besteigen und hast dich einfach nicht lumpen lassen. Hast gesagt, ich mach's alleine, stehe um 35 Uhr auf und wander mal, keine Ahnung, was war das am Ende? 14, 15 Kilometer?
14, aber mit 15 Kilometer?
1800 Höhenmeter oder so? Oder was war das
am Ende? Na, ganz so viel waren es nicht. Ich glaube, es ging 1000 Höhenmeter hoch. Also ich kann noch nicht wieder richtig Fahrrad fahren, seitdem ich wieder da bin, weil meine linke Hand noch taub ist und mein rechter Fuß auch noch taub ist. Ich muss die Woche mal zum Hausarzt, Orthopäden oder Neurologen oder zu allen dreien. Gut, die werden mir wahrscheinlich nur sagen, naja, machen Sie ein bisschen Mobility Work und mobilisieren Sie Ihre Nerven oder Gelenke. Ja, Fahrradfahren, das Fahrrad steht hier noch in der, im Flur. Und ich habe auch gar keine Teile. Und ja, ich habe leider keine eigene Fahrradwerkstatt noch nicht. Ja, kein Bock auf Fahrradfahren. Deswegen zum Rugby-Training bin ich gegangen. Fitti war ich jetzt ein, zweimal. Ist natürlich beschämend, wenn man irgendwie 30% weniger Gewichte heben kann. Deswegen dachte ich mir, wandern kann jeder, zu Fuß gehen kann jeder.
Ja.
Und war gestern, ich glaube, Heimgarten heißt es. Man muss zum Herzogenstand, zur Herzogenstandbahn am Weichensee fahren, wo wir mal rausgekommen sind beim Wandern. Da sind wir runtergekommen.
Ach so, ja, stimmt, sehr schön.
Da haben wir im See gebadet am Ende vor 2-3 Jahren. Und das war mein Startpunkt, um über den Heimgarten zu gehen, 1790 Meter hoch. Ja, der Runterweg war sehr ätzend. Also meine Sohle hat sich vom Schuh abgelöst. Ich brauche neue Wanderschuhe. Das war jetzt in 2 Kilometern nicht so cool. Ich hätte runter auch den normalen Forstweg gehen sollen, anstatt auf dem Wanderweg, weil es echt ätzend war. Außerdem war ich alleine. Es ist schön, manchmal alleine zu sein, aber manchmal wünscht man sich doch vielleicht jemanden zum Unterhalten, zum Beispiel dich.
Vielleicht sollte es so ein bisschen nett sein zu den Leuten. Nicht immer so fies.
Naja, so viel hatten auch montags nicht frei, um ganz ehrlich zu sein. Und die Leute haben halt auch Kinder und wenig Zeit momentan für mich.
Gut. Ich habe immer Zeit für dich, aber du willst ja nicht nach Berlin. Aber und jetzt zurück zum Thema Rugby-Saison. Vielleicht kannst du da so ein bisschen erklären, was so bei euch abgeht. Wie ist das Training? Was macht das Squadra? Also wie viele Leute sind da? Wie ist die Stimmung? So ein bisschen da den Einblick?
Ja, wie alle Mannschaften in der ersten und zweiten Liga geht es, glaube ich, für die meisten geht es am Wochenende vom 6. September los. Das ist jetzt der kommende Samstag in 5 Tagen. Die erste und die zweite Liga fängt an. Es wird die erste eingleisige Liga geben. Die meisten Teams starten immer mit 6 Wochen Preseason, denke ich. Und 2 Termine, ich glaube, die besseren Teams werden bestimmt noch viel mehr Termine, 3 bis 4 haben. Die werden vielleicht noch zusätzlich Strength Sessions haben und Speed Sessions oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, die meisten trainieren immer noch dienstags, donnerstags. Ich glaube, MFC trainiert schon immer montags, mittwochs, freitags. Das heißt schon mal 3 Sessions die Woche. Wir hatten das mal in Berlin vor 15 Jahren probiert, irgendwie montags, mittwochs, donnerstag zu trainieren. Das lief damals nicht so gut, weil dann zu dem Montags-Mittwochstermin fast niemand kam oder das so geteilt war und dann donnerstags alle da waren. Aber du hattest für diesen Montags-Mittwochstermin nicht so viel. Ja, bei uns ist es halt so.
Wir hatten das so, also weiß nicht, da vielleicht vor deiner Zeit, nur hatten wir Dienstag, Donnerstag, Freitag. Dienstag und Donnerstag also ganz normale Tage und dann Freitag war eher so ein bisschen Captain's lockerer, Mann. Zocken, ein bisschen mehr so Team-Run-Style sozusagen auch. Aber ja,
waren da
klar,
genug Leute
schwierig.
Dann?
Bitte? Ja, das war gut, Leute? Aber es war, also es hatte viel damit zu tun, dass wir A, sehr viele Leute hatten, B, gute Trainer hatten, der einfach viel Zeit und Mühe da investiert hatte und auch war Richtung Sommer rein, also es war keine Ahnung, nicht über den Winter, war eher so Richtung Sommer, das heißt, dass wir viel so gespielt haben, weil es einfach gutes Wetter war, also hängt vom Wetterbedingungen auch.
Ja, du sagst es schon, also viele RK03 Berlin, ich kann mich erinnern an Zeiten, da gab es da wahrscheinlich 3 Mannschaften oder so, du hattest ja schon 30, 40 Leute im Training und das macht so viel aus, ob man 17 ist. Von diesen 17 ein Drittel wahrscheinlich jetzt nicht so die besten Rugby-Skills hat, dann ist es halt sehr schwer, irgendwelche Team-Runs zu organisieren, wenn du keine Verteidigungsmannschaft hast. Also alle
Ja.
deine Moves, die du ausprobierst, ob jetzt vom Lineout oder vom Scrum, du sagst hier Lineout in der 22, Scrum auf der 10-Meter-Linie. Und alle Moves, die du natürlich ausprobierst, klappen meistens und du fühlst dich gut, weil du natürlich keine Gegner hast. Und das ist, glaube ich, so unser Problem und ich denke auch das Problem von einigen anderen Mannschaften. Ich habe gesehen bei Instagram ein, zwei andere Mannschaften aus der zweiten Bundesliga Südwest. Die haben auch nur 10, 12, 15, 18 Leute im Training. Das ist halt einfach nicht genug. Und es wurde schon mal angeregt von der Rugby-Bundesliga, ob man nicht zusammen mit anderen Mannschaften mal trainiert. Ja, da gibt es immer noch, wie heißt es, Animositäten untereinander. Weiß ich nicht. Insgesamt ist halt die Spielerzahl zu gering. Gut, also 6 Wochen Training. Am Anfang dieser 6 Wochen sind immer viel weniger Leute da als am Ende. Jetzt diese Woche werden es viel mehr sein. Wie viel das bringt, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was Köln hier am Samstag aufbieten wird. Ist jetzt das dritte Jahr hintereinander, dass wir gegen den Erstliga-Absteiger zu Hause am ersten Spieltag spielen, was eigentlich ein Vorteil für uns ist, gerade bei uns am Platz. Ja, also die anderen müssen reisen, 500, 600 Kilometer. Kennen den Platz nicht, der Platz ist kleiner und, und. Also eigentlich unser Vorteil, aber wir haben die letzten Jahre gegen HRK und gegen Heusenstamm verloren. Gegen HRK damals 6:16, das ist eigentlich okay. Gegen Heusenstamm war es schon, glaube ich, ein bisschen eindeutiger, tausende Straftritte weggegeben, Lineout überhaupt nicht funktioniert. Mal sehen, ob es jetzt Samstag gegen Köln besser wird. Ja, gut.
Drücken wir die Daumen.
Und bei dir, Siebener Rugby, Frauen, RK, gibt es da
Startet diese
irgendwas?
Woche. Also gestern war der erste Termin. Ich mache nur donnerstags.
Training
Genau,
startet.
also bitte.
Training
Training
oder
hat
Saison
gestartet.
startet?
Training ist gestartet. Genau, ich mache halt nur donnerstags tatsächlich. Also es gibt montags und donnerstags. Ich mache nur donnerstags. Dann wird halt Donnerstag mein erster Tag sein. Wir hatten es ja mal vorher angeschnitten, vielleicht früher. Wir hatten ja dieses Jahr so ein etwas komplexere Saison. Also zum Hintergrund, die Frauen, die Rugby in Deutschland spielen, haben so eine große Herausforderung, dass es 7er und 15er alles so ein bisschen gleichzeitig stattfindet. Das ist sehr schwierig tatsächlich. Manche Frauen wollen nur das eine oder andere spielen, aber die meisten spielen halt für beide. Und das macht es schwierig. Und dazu kam, dass die Termine von den 7er Saison sehr spät quasi in den Saison reingehen und einige Freundschaftsspiele oder eine Testspiele sozusagen von den 15er vorbereitet waren für August. Das heißt, dass theoretisch, wenn du, sage ich mal, sehr aktiv warst, hattest du dann jetzt ohne Pause jetzt seit, keine Ahnung, ja,
Die
letzten
ganze Zeit
September
Rugby und
quasi
Action.
durchgespielt. Weiß nicht in dem Sinne, wie gesund das ist, aber ne, jeder muss so ein bisschen für sich entscheiden. Ich glaube, wie gesagt, wir hatten ja schon mal gesprochen, das Thema mit den 7er Terminen in August, jetzt dieses Finals, war cool quasi, glaube ich. Ich war selber nicht da, aber habe auch von den anderen Leuten gehört, dass es gut war für quasi Werbung und für Sport insgesamt. Aber letzten Endes schiebt das ganze Saison dann von Mitte Juli, wo es aufhören würde bei der DM, ins quasi Anfang August. Dann hast du dann diese Überschneidung mit den Vorbereitungsspielen aus dem 15er. Oder vielleicht, ne, vielleicht will man einfach 2 Wochen Pause haben und dann gehst direkt jetzt für unsere Frau nach Münster am Wochenende. Die Liga hat sich jetzt ein bisschen verändert in der 7er. Vorher war es immer, dass man sehr regional gespielt hatte. Und war, weiß nicht, nicht in dem Sinne oder weiß nicht, man sagt nicht leistungsorientiert, aber so auf denselben Ebene von spielerischen Ebenen sozusagen. Und jetzt ist zum ersten Mal geändert. Es gibt so ein bisschen eher so diese Ligenformat, wo es ein bisschen A und B oder sozusagen. Und das heißt, dass im Norden sozusagen oder in unserer Liga heißt es, dass wir auch wegen Köln oder sowas spielen könnten oder Hannover und solche Sachen, die viel mehr auf unserer Ebene sind, wenn man auf die letzten Jahre von der Deutschen Meisterschaftsergebnissen schaut, aber von den Distanzen halt extrem weit sind. Vorher gab es bei uns im Herbst dann immer nur, sag ich mal, innerhalb Berlin oder Brandenburg, das heißt, dass alles mit der S-Bahn in dem Sinne zu erreichen war oder vielleicht Leipzig oder so. Und jetzt Münster, genau, ist auf jeden Fall einige Stunden ICE, quasi früh Samstag hin, spät Samstag zurück, so ein bisschen wie, ja, Bundesliga dann letzten Endes auch ist mit den weiten Fahrten. Aber dann trotzdem, dass das Turnier auf mehr so diese Ebene ist, wo die Mannschaften vielleicht doch mehr ausgeglichen sind. Was wir tatsächlich auch, also ich oder vielleicht viele andere Leute, die ich kenne, auch verlangt haben, dass man eher auf der sportlichen Ebene gleich ist. Weil das Problem, was wir in den letzten Jahren hatten, war, dass wir sehr einfach in unserer eigenen Liga weiterkommen, weil die Mannschaften nicht so auf der Ebene sind. Und dann hat man den Riesensprung, wenn man quasi diese deutsche Meisterschaft oder sowas spielt. Da spielst du gegen die Top-Top-Mannschaften und diesen Mittelebene gab es halt so nicht oder diese Vorbereitung dahin gab es halt selten. Letztes Jahr war es ein bisschen anders, dieses Jahr ist noch mehr anders. Bedeutet dann letzten Endes, dass wir hoffentlich dann eher so ausgeglichene Spiele haben. Heißt dann aber weitere Fahrten für uns, was dann uns vielleicht an den Kapazitätsgrenzen von unseren Kadern hat, bringt. Das müssen wir sehen.
Okay.
Genau. Bei einigen Mannschaften spielt auch das Thema jetzt Sommerurlaub oder Ferien. Ne? Also einige unserer Frauenspieler sind zum Beispiel Lehrerinnen oder so. Das ist bei den anderen Mannschaften genauso. Da ist gerade noch so ein bisschen Pause. Ist ein bisschen schwierig, aber das ganze Terminkalender ist grundsätzlich eine schwierige Sache in Deutschland wegen Winter und so weiter und so fort.
Hört ein bisschen so an, als ob man, ja, weiß nicht, Fehler, die auch schon bei den Herren, also diese Diskussion 7er, 15er höre ich immer wieder raus und überschneidende Termine und die Saison geht länger und es sind oftmals dieselben Spieler und Spielerinnen. Was die Lösung dafür ist, weiß ich auch nicht.
Ja, also in Anführungszeichen größeres Problem. Also Frauenrugby ist halt noch nicht so etabliert wie das Herrenbereich in dem Sinne. Und es ist auf jeden Fall leichter, mit einer 7er-Mannschaft anzufangen. Da brauchst du für ein Wochenende, naja, also theoretisch
Ja.
12 Leute, aber du kannst halt theoretisch mit 10 Leuten doch irgendwie das klar machen sozusagen. Und wenn du eine 15er-Mannschaft hast, dann brauchst du natürlich 23 Leute im Kader. Das heißt, dass du beim Training einiges mehr brauchst. Die Hürde ist halt so ganz groß. Ne? Also das mit dem Terminierung und so, also in den letzten Jahren, also seitdem ich wieder aktiver geworden bin in dem Bereich, gab es halt mehr Versuche, was ich auch cool sehe. Nichtsdestotrotz gibt es einfach viele 15er-Termine, viele 7er-Termine. Es muss eine längere Winterpause geben. Also wetterungsbedingt ist halt, sage ich mal, Dezember, Januar und Februar sind halt nicht spielbare Monate, würde ich auf jeden Fall sagen. November und März grenzwertig sozusagen. Das heißt, dass der Saison relativ kompakt ist. Und dann will man auch, sage ich mal, irgendwo eine Sommerpause haben, was wir in diesem Jahr nicht hatten. Aber ja, sehr schwierig. Ja. Punkt. Ausrufezeichen.
Okay, es geht jetzt, also festhalten, es geht jetzt los für dich, Training, und dann wird man sehen, was du noch berichten wirst innerhalb der
Genau.
Saison. Es wird spannend.
Genau.
Das ist eine gute Überleitung. Frauen-Weltmeisterschaft vielleicht damit anfangen. Ich kann mal
Ja.
kurz erzählen. Ich glaube, Freitag habe ich gar kein Rugby geschaut. Samstagabend war für mich drei Screens gleichzeitig. Brief gegen Vaughan, wann? Dann noch Australien gegen USA Frauen und Uruguay gegen Chile. Und ja, Australien gegen USA, Wahnsinn. Was für ein Spiel. Unentschieden ausgegangen. Australien, die meiner Meinung nach spielstärkere Mannschaft einfach. USA, das ist so eine geflügelte oder so eine Phrase, they wanted it more or they wanted oder ich weiß nicht, also die Skills waren bei USA auf jeden Fall. Und das Zusammenspiel, Cohesion, wie man so schön sagt, das hat bei den USA wirklich in einigen Situationen überhaupt nicht geklappt. Also die Abstimmung bei den Laufwegen halt, als Pässe irgendwie ins Nirgendwo gegangen sind oder einfach gar nicht gepasst worden. Da hat man halt gemerkt, dass wahrscheinlich Australien den Vorteil hat, dass sie mehr zusammen trainieren, mehr zusammen spielen und so weiter und so fort. Und aber Ilona Meher, ich glaube, drei kritische Turnovers. Die USA hatte oftmals viel mehr Ballbesitz, hat dann aber, wie gesagt, irgendwie in letzter Sekunde oder durch einige Fehler ist vertändelt. Ich fand es ein super Spiel zum Anschauen und habe da auch mein Augenmerk drauf gehabt und nicht unbedingt auf dem Pro de Deux oder auf dem 2027 Qualifier-Spiel. Also, und überraschenderweise auch, ich weiß nicht, ob es eine Überraschung ist, Südafrika hat gegen Italien gewonnen mit einem
Ja.
Versuch mehr, 27-23, ich weiß jetzt nicht genau. Hatte ich mir auch angeschaut, dachte mir, also Italien ist, glaube ich, in den World Rankings höher. Und ich weiß nicht, ob die als Favoriten gegolten haben, aber die sind jetzt raus, soweit ich das sehe, ne? Also Italien ist raus aus Frauenweltmeisterschaft. Was vielleicht die größte Überraschung ist?
Wir hatten es ja gesagt, es war so ein bisschen, wir wussten halt nicht, welche Mannschaft da so weiterkommt. Ja, also Überraschung, ja. Also ich meine, irgendwo ist auch bei der Herrenweltmeisterschaft, irgendwo gibt es halt Gruppen, wo zwei Mannschaften, die in dem zweiten Platz kämpfen, sozusagen, vielleicht eng beieinander sind. Ich glaube, in diesem Fall schon ein bisschen mehr eine Überraschung, dass Italien verliert. Vielleicht kann ich doch erstmal so ansetzen. Du hattest ja ein bisschen gesagt zum Thema USA, Australien. Das sind die Sachen, die wir in einem anderen Spiel gesehen haben gegen England, dass USA irgendwie so nicht dieses Konzept so ganz hatten. Das habe ich so ein bisschen angemerkt. Was ist deren, also was wollten die halt machen, war halt nicht so klar. Das ist quasi, glaube ich, in diesem Spiel auch. Und dadurch haben wir das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben, tatsächlich. Und das wurde mir als Coaching-Team irgendwie so, ja, also es wurde mir zum Nachdenken bringen, weil das sind ja zwei Spiele, wo entweder setzen die Frauen den Plan halt nicht um, oder der Plan ist halt nicht klar, oder es gibt halt keinen Plan. Aber irgendwo fehlt quasi so ein Zusammenspiel dort. Und Australien, also was Australien super gut gemacht hat, ist A, so aus dem Turn, also aus dem so, sag ich mal, Turnover Possession ist falsch, aber so irgendwie aus den so ein bisschen wilderen Momenten irgendwas zaubern könnte. Aber was man sehr gut gesehen hatte bei Australien, sind diese Rugby League Style Sachen, also das, was quasi diesen, also quasi Circle Pass quasi nach hinten geht, also entweder vorne ein Short Pop, irgendein Port oder irgendjemand, der vorne ist oder hinter dem Rücken quasi noch gespielt, mit der Hintermannschaft tatsächlich ganz oft. Und das haben die Oftmals gemacht und haben es geschafft, aus sehr engen Verhältnissen doch schnell in die Breite zu kommen und haben dann links und rechts sehr schnelle Leute tatsächlich. Und das hat man zum Beispiel bei den anderen Mannschaften, insbesondere dann bei USA, hat nicht gesehen, dass sie sich getraut haben, in die Breite zu gehen, weil die vielleicht doch Angst hatten, den Ball dort zu verlieren. Und da weiß ich halt nicht, dass es halt irgendwie trotzdem irgendwie bei Rugby, was man im Herrenbereich auch sieht, wenn man in die Weite geht, dann müssen die Wingers oder Fullbacks da das Ruck resourcen. Aber Australien hat sich da mehr getraut, tatsächlich. Aber man hat gesehen, das war ja auch deren Plan, ne? Und das hat man eindeutig gesehen, okay, denen ist was vorgegeben und das war bei USA vielleicht fehl, also hat gefehlt. Das andere bei Südafrika und Italien. Ich glaube, so manche Sachen, also könnten hat Südafrika gut für sich gewinnen, mit so einfach so sehr viel Stürmer quasi irgendwie diesen riesen Kontakte und ein, zwei Meter machen und dann nochmal ein, zwei Meter. Das war, man wusste, es ist ein bisschen wie beim Herrenbereich, man wusste, was kommt, aber man muss es auch stoppen können. Das war halt schwierig für Italien, habe ich Gefühl gehabt. Ja, zu den Spielen, also zu den anderen Spielen, also England, müssen wir halt nichts sagen, ist irgendwie so ein Juggernaut, der einfach quasi weiterfährt. Samoa, sehr cool, dass sie ja trotzdem die 3 Punkte hatten. Kanada gewinnt gegen Wales zu 0, sehr schlechtes Zeichen für Wales. Wales Rugby im Herren- und Frauenbereich. Sehr unter die Lupe, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Und Schottland, Fiji, also ich meine zumindest, wir haben ja auch gesagt, dass wir uns mehr gewünscht haben, mehr Spiele, die vielleicht enger beieinander sind. Das war natürlich bei USA, Australien der Fall und Schottland, Fiji dann auch quasi 29-15 geht es halt aus. Bei den anderen Spielen dann tatsächlich war, also haben wir über Südafrika und Italien gesprochen, aber Neuseeland gewinnt relativ deutlich gegen Japan, Frankreich sehr deutlich gegen Brasilien und Irland relativ mit Abstand zumindest zu Spanien. Spanien hat teilweise sehr oder phasenweise sehr gut mitgehalten. Ich glaube, dass Irland kam nicht komplett aus dem dritten, vierten Gang teilweise. Und vom Kicking Tee zum Beispiel einige Punkte liegen lassen. Ich glaube zum Beispiel, also das, was ich quasi aus den irischen Medien lese oder berichtet bekomme, ist, dass dass die quasi sehr viel durchgetauscht haben, um auch Leuten Spielzeit zu geben. Zum einen das und zum anderen, dass die sich vielleicht doch mal auf dieses Neuseeland-Spiel fokussieren. Weil Irland hat da letztes Jahr als Überraschung Neuseeland geschlagen. Und das Spiel gegen Neuseeland jetzt vom Gruppenspiel ist entscheidend, wer Erster und Zweiter ist. Und Erster und Zweiter könnte sehr, sehr, sehr deutliche, unterschiedliche Spiele geben. Letzten Endes, wenn Irland Zweiter kommt, treten die quasi dann natürlich gegen Frankreich, glaube ich, auf. Erstes dann vielleicht doch nochmal ein leichteren Spiel, vermeintlich. Genau, ein, zwei Topspieler fehlen für Irland zum Beispiel, aber mal gucken, ob einige zurückkommen. Aber das sind da halt quasi die News von der Irish Camp zumindest.
Okay, wir sind gespannt. Auf jeden Fall werden die Knockout-Games dann wie auch im Herrenbereich bei der WM wahrscheinlich um einiges spannender oder die Semifinale danach. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Also ich habe mich Samstagabend da einzuschalten. War sowieso, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in York war oder war das Südafrika-Spiel in York? Naja, also was halt was ausgemacht hat, war, dass halt da ein Publikum ist und dass es fast ausverkauft ist oder zumindest ausverkauft aussah und dass die Leute halt auch mal mitgegangen, die USA Support-Rufe waren da und also es macht einiges was für die Atmosphäre aus, wenn ich mir manchmal so Super Rugby anschaue und dann denke so, wir haben schon oft drüber geredet, ist es auch egal, ob das Neuseeland oder die Rebels waren oder wer auch immer, wenn da halt irgendwie nur so 10% der Leute im Stadion sind, dann denkt man halt so, oh, was ist denn das für eine Sport? Also als neutraler Zuschauer denkt man, wo sind denn da die Zuschauer? Wieso geht denn da keiner ins Stadion? Das macht halt immer einen schlechten Eindruck. Und deswegen ist es manchmal, glaube ich, cleverer, irgendwie ins Stadion spielen zu lassen, wo nur 20.000 reinpassen, anstatt wo halt 60.000 reinpassen. Ich glaube, darüber habe ich schon oft geredet.
Friend Report, ein bekannter Mr. Sido war hat in dem Spiel und hat einige coole Fotos gemacht, also beim England, beim Australien. USA-Spiel.
Geiler
Paar
Typ.
bekannte Gesichter waren drauf. Entweder die haben sich gefreut, Jan zu sehen, oder Jan hat sich gefreut, den zu sehen, oder andersrum. Weiß nicht, wer der Celebrity da war.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari. Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Du hattest ja ein bisschen eine Vorbereitung dafür gemacht, auch. Du erklärst immer, was alles so nebenbei geht. Pro de Deux hatte so angefangen, Top 14 fängt nächste Woche an. Du hast einfach so ein breites Spektrum an anderen Rugby-Highlights noch mitgebracht. Du hast ja gesagt, Brief
Highlights.
hatte gespielt. Ist Brief eigentlich, wo Cooney spielt? Hat er,
Ja,
war er, ja,
der hat
genau,
auch
er hat
recht gut
20
gespielt.
Punkte, glaube ich mal, und wurde hat in der Team der Woche quasi gewählt, auch auf jeden Fall. Ja.
Ja, also es war, wie gesagt, ich habe halt drei Spiele auf einmal geguckt und es ging auf jeden Fall hoch her. Es war viel Feuer drinne. Ich glaube, es war auch wahrscheinlich das Topspiel der Pro de Deux am Wochenende von den namhaften Teams. Courtney Laws hat, glaube ich, sogar eine gelbe bekommen. Ich denke mal, Brieff und Vaughan werden beide oben mitspielen am Ende der Saison. Mehr habe ich aber jetzt auch nicht geschaut. Ich habe mir die Ergebnisse der anderen Teams angeschaut. Ich glaube, Aix-en-Provence hat, also das Spiel ging übrigens 30-30 unentschieden auch aus. Ne? Was sind die, wie hoch ist, dass so viele Spiele unentschieden ausgehen, die man anschaut? Ich glaube, Aix-en-Provence hat überraschend verloren. Ich weiß nicht, ob das sogar ein Drittliga-Aufsteiger war. Ich will unbedingt nochmal nach Frankreich. Ich weiß nicht, ob ich es im September oder Oktober schaffe. Oder wie gesagt, Mai nächstes Jahr, wenn es wieder zu den Playoff-Spielen kommt. Da lohnt es sich auf jeden Fall. Und es gibt diesen englischen YouTube-Channel, wofür man aber einen englischen VPN braucht, um die Spiele und zumindest einige Spiele auf YouTube für lau anzuschauen, was echt nicht verkehrt ist. Das war Pro de Deux. Rugby-Herren-Weltmeisterschaft 2027 Qualifier. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Oder ernährst du dich nur von Informationen, die ich dir zuschicke?
Ja, das ist nur das.
Naja, was ist am. Also, ich habe mir Chile gegen Uruguay angeschaut, 16 zu 28, weil Chile hat vorher gegen Brasilien gewonnen, nicht so stark, 35-21, 35-20 im Rückspiel. Uruguay hat Paraguay mehr oder weniger den Arsch versohlt. Aber ich hatte das Gefühl, Uruguay musste für diesen 28-16-Sieg am Wochenende sehr hart arbeiten. Das hat aber in Paraguay stattgefunden. Es gibt ein Rückspiel davon und der Gewinner davon jetzt, kombinierte Punkte, wird direkt sich qualifizieren als Südamerika 1 für die Rugby-Weltmeisterschaft. Der Verlierer, und das ist eigentlich das Interessante, der Verlierer davon spielt gegen den Sechsten aus dem Pacific Nations Cup, was wahrscheinlich die USA oder Tonga, ich glaube, es werden die USA oder Tonga sein, weil, nee, Samoa oder USA wahrscheinlich, weil die in ihren beiden Gruppen respektive Letzter werden und dann das Playoff fünfter, sechster Platz ausspielen werden. Und wenn ich mir so diese ganze Quali-Sache anschaue, erstmal Kanada hat überraschend die USA geschlagen. Letztes oder vorletztes Wochenende, darüber wollte ich eigentlich noch reden. Tonga hat überraschend Samoa geschlagen, hatte auch ihr Full Squad beiseite. Ich kann auch jedem nur empfehlen, sich mal die Pacific Nations Seite auf Wikipedia anzuschauen, weil da die ganzen einzelnen Squads aufgelistet sind von diesen sechs Mannschaften: USA, Kanada, Tonga, Samoa, Japan, Fidschi. Man sieht sehr gut, wo die Leute überall spielen, also wie krass unterschiedlich es ist. Natürlich in Japan. Die spielen alle in ihrer Liga. Die Amis spielen alle in ihrer Liga, wohingegen Tonga und Samoa spielen Ostaustralien oder Frankreich. Also es ist viel schwieriger für die, ihre Spieler rüberzubekommen, als jetzt zum Beispiel auch für Fidschi, weil die nämlich zum Beispiel 80% ihres Teams kommt aus dem Super Rugby Team von Fidschi und Drua. Also es ist so krass unterschiedlich, wo die Spieler herkommen und das macht auch eine Menge aus. Wie du dann performst an dem eigentlichen Tag. Aber was eigentlich interessant ist, dass selbst der Verlierer von dem Spiel gegen hier Südamerika 2, der wird das dann immer noch zum Rapid Charge Turnier im November nach Dubai schaffen. Das heißt, selbst wenn die USA Sechster in ihrer Gruppe wird, dann, also wenn die noch nicht mal Fünfter werden und sich direkt qualifizieren, wenn die sogar Sechster werden und dann sogar noch das Playoff-Spiel gegen Südamerika, gegen ein südamerikanisches Team verlieren, dann schaffen sie es trotzdem noch in diese Rapid Charge Turnier. Mir kommt es beinahe so vor, als ob man diese ganze Quali-Ding so aufgebaut hat, dass irgendwie die USA noch reinkommen. Weil die Finalspiele dieses Pacific Nations Cup werden jetzt auch sogar in den USA ausgespielt. Ich glaube, Sacramento und noch irgendwo anders. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass World Rugby alles dafür tut, dass 2027 unbedingt die USA dabei sein müssen bei dem Turnier, weil man sich, glaube ich, nicht erlauben kann, 2031 als Heimmannschaft, Herren-WM, ein schwaches USA-Team zu haben. Weil ich glaube, alles ist darauf angelegt, dass man Rugby in den USA profitabel machen will, profitabler machen will. Da hängt auch World Rugby mit dran. Die haben da auch ein großes Interesse dran. Und dazu muss das Nationalteam irgendwie performen. Und man wird das nicht innerhalb eines Jahres aufbauen können. Das heißt, wenn jetzt nicht da man sich einigermaßen sportlich qualifiziert und besser wird, dann sehe ich da ein bisschen schwarz, um ganz ehrlich zu sein. Vor allem, du siehst beim Amerika-Team auch ganz klar, es ist nur AJ McGinty, der, glaube ich, Bristol spielt momentan, oder? Der hat, glaube ich, 40 Caps und der nächste ist Nate Augsburger. Der hat, glaube ich, 50 Caps. Ich glaube, der war mal siebener Olympiaspieler oder so. Das sind halt die Spieler mit den meisten Caps. Und der Rest ist so irgendwie spielt in der amerikanischen Liga. Und die Leute haben alle, glaube ich, oder viele haben athletischen Hintergrund, andere Sportarten, aber sind viel zu spät zum Rugby gekommen. Das heißt, da wird sehr schwer für die Leute mit irgendwelchen Leuten aus Fidschi oder sonst wo mitzuhalten, die vielleicht Rugby. Oder auch Samoa Tonga, die Rugby mit 6 oder 8 Jahren angefangen haben. Ja, ich bin gespannt. Jetzt am Wochenende kommen eine ganze Menge Spiele. Also Uruguay, Chile, das Rückspiel, wie gesagt. Und ich glaube Japan, USA und Tonga,
Hast du
Samoa.
jetzt deine Trikotsammlung erweitert?
Oh, ja, darüber müssen wir auch gleich reden. Also wie gesagt, jetzt am Wochenende gehen diese Quali-Spiele weiter. Ich gehe gleich auf das Trikot ein. Und der Grund, warum ich darüber rede, über diese Rapid Charge auch, Das sind die Teams, die wir erreichen müssen aus deutscher 15er Herren Nationalmannschaftssicht, um irgendwie mal kompetitiv zu sein. Belgien, Namibia, USA und Brasilien, Chile. Brasilien hat man, glaube ich, vor ein paar Jahren geschlagen, in Brasilien sogar, wenn ich mich nicht täusche. Aber da muss man sich halt mal anschauen, was sind die Strukturen in diesen Ländern, was ist die Qualität der Nationalmannschaft, wie sind die sogenannten Pathways, gibt es da überhaupt welche? Wie sind unsere Pathways? Was ist der Weg für einen, das hattest du letztes Mal angesprochen, für einen U16, U18 Jugendspieler, Jugendnationalspieler ins Nationalteam zu kommen? Wie sehen da die Trainingsstrukturen aus und so weiter und so fort? Gut, ich habe ein Paraguay-Rugby-Nationalmannschafts-T-Shirt mehr oder weniger erworben. Ich dachte mir, vor 2 Wochen habe ich Paraguay gegen, was war es jetzt, Chile oder Uruguay gesehen. Ich dachte mir so, ey, das sind ja coole Shirts von Paraguay. Habe dann versucht, online ein Shirt zu bestellen. Ging natürlich nicht, weil die nur nach Paraguay schicken. Aber unser neuseeländischer Rugby-Schiedsrichter ist gerade in Paraguay wegen der Arbeit. Und dem habe ich vorgestern geschrieben und meinte so, Alter, geh bitte mal unbedingt, ich bestelle hier ein T-Shirt, ein Shirt. Geh mal bitte in Asunción zu dem und der Adresse und versuch da dieses T-Shirt von mir abzuholen. Dann hat er dem Typen per WhatsApp geschrieben, der dafür zuständig war, der irgendein Container in der Wildnis in einer Stunde entfernt von seinem Hotel, hat er diesen Typen an diesem Container getroffen. Der Typ von der Paraguay Rugby Union hatte keinen Schlüssel für diesen Container. Die haben das Schloss aufgebrochen. Er hat mir ein Paraguay Rugby-Shirt in XL mitgebracht. Ich musste gestern irgendwie eine Überweisung von 40 Euro klar machen an die Paraguay Rugby Union und bekomme dann hoffentlich diese oder nächste Woche mein Nationalmannschaftstrikot von Paraguay.
Geil. Und ein neues Schloss.
Und ja gut, ich habe natürlich 5 Euro extra überwiesen für ein neues Schloss. Ne? Bin sehr
Vorbildlich.
gespannt.
Was für ein
Ja.
Vorbild. Was gibt es sonst noch in der Rugby-Welt?
Ich weiß nicht, ob wir hier, wir wollen ja eigentlich mit Positive Vibes only aufhören,
Ah,
aber.
nee, nee, nee. Jemand hat mir gesagt, negativ
Ah.
bis zum geht. Nein, Spaß. Welsh Regions aus 4 wird 2. Vielleicht ist das das Thema, was du anschneiden willst.
Vielleicht, vielleicht nicht, ja. Es ist, also für die, die es nicht mitbekommen haben, die Welsh Rugby Union überlegt gleich direkt 2 Teams von den Vieren zu cutten. Es
Beziehungsweise
gibt.
ist es noch nicht auch geklärt, ob die
Es
vier
ist jetzt
Teams in 2 zusammenfügen oder
oder
ob 2 nicht mehr existieren. Also ob es, keine Ahnung, Cardiff Rugby bleibt und dann kommen die anderen dazu oder ob die in so eine Mischmannschaft und benennen das um, was sie schon mal in der Vergangenheit gemacht haben, was auch nicht mit Erfolg gekrönt war.
ja, ich frage mich, was wollen einerseits, was ist sportlich und also 3 Sachen eigentlich, was ist sportlich am sinnvollsten, was kann man sich leisten und das dritte ist eigentlich, was wollen denn die Fans? Weil die werden am Ende mit ihren Füßen abstimmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in Cardiff keine Rugby-Mannschaft mehr haben wird. Dann ist halt die Frage, naja, wird dann Cardiff alleine bestehen oder wird man irgendeinen Merger geben? Und was ist mit den ganzen Arbeitsplätzen, die da dran hängen? Also da hängen direkte Arbeitsplätze, 100 bis 200 Arbeitsplätze pro Club dran. Dann gibt es natürlich noch indirekte Arbeitsplätze, die auch davon abhängig sind. Ich weiß auch gar nicht, ist das denn. Ist denn dieser Merger für die Saison jetzt geplant oder eigentlich für, weil diese Consultation Phase soll jetzt, so wird den ganzen September gehen, oder? Also wird es diese 4 Teams eigentlich noch diese aktuelle 2025, 26 Saison
Ja, also
geben?
soweit ich verstanden
Nein.
habe, geht halt noch weiter und es geht da halt quasi um mehr zur Zukunft. Aber bitte kann ja auch daneben liegen, aber sonst hätten die es ja, sonst würde es quasi das gesamte Planung, also wenn ein Team ja zurückzieht, also ich weiß nicht, ob die am laufenden Saison aus der Wettbewerb rausziehen
Nee, das.
durften, aber ja, wäre auch spannend.
Ja, ich bin gespannt. Also vielleicht ist es so eine Konsolidierung irgendwie doch gut. Schwer zu sagen. Also ich bin sehr gespannt, ob diese Consultation-Phase, die gerade stattfindet, ob das eine wirkliche Consultation-Phase ist, ob die jetzt, wenn die sich die Meinung von den 4 Clubs reinholen und von den Fans und anderen Leuten, ob die das wirklich die Entscheidung beeinflusst oder ob die Entscheidung eigentlich schon gefallen ist und die das nur so pro forma machen. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das müssen, also rechnerisch müssen die es halt machen. Es geht halt nur um die Umsetzung letzten Endes. Genau, du wolltest halt sagen, Rugby Championship, 30 Jahre Eden Park.
Samstag, 11 Uhr, nee, 9 Uhr morgens, 11 Uhr morgens. Also erstmal spielt, glaube ich, Argentinien gegen Australien. Das ist aber das ist wahrscheinlich eher unwichtigere Spiel. New Zealand, Neuseeland All Blacks haben seit 30 Jahren nicht mehr zu Hause Eden Park verloren, als man gegen Frankreich verloren hatte, 1994 oder 95 logischerweise. Und man muss natürlich auch sagen, die spielen jetzt nicht 17 Mal zu Hause Eden Park. Die haben jetzt, glaube ich, 50 Heimspiele gehabt seit 1994, 95 oder so. Das heißt, die spielen immer nur 1,5 Spiele pro Jahr. Ne? Das heißt, ich glaube, All Blacks haben wahrscheinlich nur 4, 5 Heimspiele. Davon, du musst auch mal in Wellington spielen, du musst mal in Hamilton spielen, in Christchurch und so weiter und so fort. Das heißt, die haben natürlich auch viel weniger Spiele, das muss man bedenken. Und ja, darüber reden zumindest viele Leute. Es scheint so ein bisschen so ein Highlight zu sein. Ich glaube, es wäre aber auch ein Highlight ohne dieses 30 Jahre Eden Park. Das ist, glaube ich, neben den Six Nations, jetzt der Frauenweltmeisterschaft, ist das, glaube ich, schon eins der, naja, British und Irish Lions waren auch noch. Aber das ist jetzt so gegen Ende des Jahres im dritten Quartal, glaube ich, eins der Highlights. Bin sehr gespannt. Kurze Einschätzung: Springboks Backline, überhaupt nicht sicher. Also, wer da welche Kombination mit wem, was da funktioniert, alles individuell, gute Spieler, das Zusammenspiel muss da funktionieren. Neuseeland, ich glaube, die ersten drei Scrum-Halves sind alle verletzt. Also die Top 3, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. Squads habe ich jetzt noch nicht gesehen, also die 23, die starten. Bin sehr gespannt, hoffentlich wird es ein anschauliches Spiel. Also, ich glaube, 9 Uhr morgens ist es. Und ich versuche es auf jeden Fall vor unserem Heimspiel zu sehen. Vielleicht sollten
Nice.
wir versuchen auch das zusammen anzuschauen am Platz.
Nice. Sehr gut. Das muss wohl weichen, und sonst reicht die Zeit nicht mehr. Genau, also Big G hat schon mal erwähnt, einiges an Rugby noch zu sehen. Einige Ligen hart starten natürlich wieder. Also für Rugby natürlich Bundesliga, also deutsche Bundesliga startet wieder, deinen lokalen Verein auch unterstützen. Genau, und sonst gibt es im Fernseher extrem viel Rugby. Also, wir berichten hoffentlich noch nächste Woche von allen. Falls ihr Fragen im Wirtschaft habt, natürlich über Bescheid sagen. Also, bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.